Herr Professor Glaubrecht, vielen Dank für die Einladung hier ins Zentrum für Naturkunde, das CNAK an der Universität Hamburg. Wir stehen im neuen Foyer, alles sehr großzügig und neu und elegant und offen. Wir werden uns der Präsentation und der Sammlung gleich noch ein bisschen näher ansehen, aber zunächst drängt mich doch die Frage, braucht die Natur ein Museum? Reden wir von Natur schon in der Vergangenheitsform?
Also wir brauchen in jedem Fall ein Museum für die Natur, für die Naturkunde, weil wir haben sie natürlich. Sie ist ein ganz wichtiger Teil unseres eigenen Daseins und wir wollen natürlich die Facetten, wie der Mensch mit der Natur umgeht und wie sozusagen die Natur den Menschen zu dem gemacht hat, was er ist. Das brauchen wir auf alle Fälle, das wollen wir auch in so einem Naturkundemuseum zeigen.
Mhm. Viele Hamburger kennen ja die Sammlung aus der eigenen Schulzeit. CNAK, das war immer der Ort für eine Exkursion mit dem Bio-Kursus. Jetzt hat sich hier einiges geändert. Der Eingang war früher immer da hinten auf der anderen Seite, wo es zu den Hörsälen und den Büros Ihres Instituts geht, also universitätsnah. Gleich vorne standen ein ausgestopfter Grizzlybär und das Walross Antje. Dahinter wurde es dann eng, ein bisschen dunkel und die Sammlung wirkte, also ehrlich gesagt, ein bisschen eingestaubt. Jetzt haben Sie das Museum quasi um 180 Grad gedreht. Was vorne war, ist hinten, was hinten war, ist vorne. Das neue Foyer öffnet sich dem Publikum wie eine breite Bühne. Was haben Sie gewonnen?
Wir haben vor allen Dingen, glaube ich, geschafft, dass das Museum auftaucht. Das war ja das am besten versteckte Museum in Hamburg. Das Zoologische Museum kannten vielleicht Schulgruppen und ihre Lehrer, ein paar Kitas. Aber es war gut versteckt zwischen der Bundesstraße und der Grindelallee. Und wir haben es jetzt mit einem Schaufenster zur Bundesstraße neu geöffnet. Der einfache Hintergrund ist, dass in einer Berufungszusage für die Professur die Universität sich hat breitschlagen lassen, etwas zu tun, was selbstverständlich heute ist, nämlich einen barrierefreien Eingang zu schaffen. Und das ist auf dem Straßenniveau zur Bundesstraße her technisch und kostenmäßig viel, viel günstiger gewesen. Deswegen haben wir das gemacht. Dadurch wurde das Museum tatsächlich um 180 Grad gedreht. Und es hat noch den Charme, dass jetzt der Universitätsbetrieb, also Vorlesung von dem durchaus auch mit akustischen Signalen verbundenen Gitagruppen getrennt ist, sodass wir das ein bisschen besser heute regeln können. Wir haben vor allen Dingen aber, wie gesagt, ein Schaufenster gewonnen und wir wollten es auch nutzen, auf diese Aspekte der Naturkunde, die wir vermitteln wollen, aufmerksam zu machen und natürlich eine freundlichere Ausstellung zeitgemäßer zu gestalten. Denn das alte Zoologische Museum hatte eine Ausstellung aus Anfang der 80er Jahre. Und wenn Sie so eine Ausstellung nicht alle wenigstens 10 Jahre neu machen, dann kommt sie natürlich auch sehr antiquiert und verstaubt daher. Und da war es überfällig, dass wir das neu präsentieren.
Sie sprechen von Schaufenster. Ich habe den Eindruck einer Bühne, was ja so weit auseinander nicht liegt. Das Besondere an dieser Bühne ist, dass das Publikum ja ein Teil der Inszenierung ist. Und das entspricht auch der Wirklichkeit. Das ist in der Natur ja genauso. Wir sind ja Teil dieser Inszenierung. Wir betreten den Raum und sind also schon mittendrin. Wohin wollen wir uns wenden? Gleich links steht etwa dieses Objekt von der Größe eines Kleinwagens. Sieht auch so ein bisschen aus wie aus dem Windkanal, sehr schnittig. Eine Studie, Herr Glaubrecht, welchen Empfang bereiten Sie uns hier?
Dieser schnittige Kleinwagen ist der Schädel von Finny, unserem Finnwal. Und ich sage unserem Finnwal, weil es eben nicht irgendein Finnwal ist, sondern dieser Finnwal hat eine ganz besondere Fundgeschichte. Und insofern ist es auch etwas Besonderes, weil wir auch dem Besucher diese Fundgeschichte präsentieren. Die war für uns auch noch vor einem Jahr selber überraschend, denn es besteht nicht nur aus diesem großen Windschlüpfrigen, aber genau genommen natürlich strömungsgünstigen für ein wasserlebendes Großtier, strömungsgünstigen Schädel, sondern dieses Objekt besteht auch insgesamt aus 170 Knochen, die wir dann alle auch im Keller buchstäblich wiedergefunden haben. Denn Finny, der Finnwal, ist also über 70, 80 Jahre komplett in Vergessenheit geraten. Und wir inszenieren ihn hier nicht nur mit dem großen Schädel, sondern da das ein 20 Meter langes Tier ist, wir den aber aus Platzgründen nicht komplett präsentieren können. Wir präsentieren ihn in einer insofern ungewöhnlichen Situation, weil wir eine Depot, eine Lagerregalatmosphäre hier inszeniert haben. Aber wir machen das auf eine Art und Weise, indem wir diesen Finnwal eben auch mit seinen Fundumständen und seiner Lebensgeschichte präsentieren. Und die ist bei Finny tatsächlich spektakulär, in Zügen auch einigermaßen traurig.
Mhm. Aber tatsächlich ist es so, dass ich im Hintergrund hinter diesem Walschädel Regale sehe mit kalkweißen Knochen. Wirbelknochen sind zu erkennen. Das Schlanke sind Rippen und schon jetzt deutet sich da eine Geschichte an, die Sie mir vielleicht hoffentlich gleich erzählen werden. Diese Rippen sind ganz merkwürdig ungleichmäßig und damit fängt das Schicksal dieses Einzeltieres an. Aber vielleicht gehen wir mal rum und Sie beschreiben mir, was die Geschichte von Finny ist, die eine ja wirklich tragische Geschichte ist.
Also der Finnwalschädel, den man hier vorne zuerst sieht, der hat auch noch so eine etwas gelbliche Färbung und der ist tatsächlich auch schon seit 1984 für uns damals als Zoologiestudenten hier in Hamburg immer zu sehen gewesen im alten Foyer. Da war er aufgebockt, aber da stand eigentlich nichts weiter dran außer Finnwal, Bartenwal. Das hatte man möglichst auch memorisiert, wenn man in so eine Prüfung im Zoologischen Museum dann bei den Dozenten gegangen ist. Aber mehr war eigentlich darüber nicht zu erfahren. Und die angesprochenen kalkweißen Knochen, die haben wir dann im Keller gefunden. Aber das Besondere an diesen Rippenbögen hier, die so ausgeblichen sind, ist, dass er an ein, zwei Stellen eine auffällige Verdickung hatte. Die ist dann, als wir das Skelett und diesen Finnwal näher untersucht haben, aufgefallen. Dann ist aufgefallen, dass diese Verdickung, so ein Kallus, auch noch an einer anderen Rippe auftaucht. Und bei näherer Untersuchung hat sich herausgestellt, es gab mehrere Verletzungen an dem Skelett dieses Finnwals. So eine Kallusbildung, das ist ähnlich wie beim Baum. Wenn der eine Verletzung hat, dann wird er so wulstartig überwachsen. Das ist sozusagen ein Wundrandverschluss, so ein Kallus. Und es deutet uns an, dass der also eine gebrochene Rippe hatte, dieser Finnwal, die dann im Leben sozusagen vom Tier wieder geheilt worden ist an mehreren Rippen. Und daraufhin haben wir dann auch das darüberliegende Schulterblatt näher untersucht. Und da zeigt sich nun, das kann man hier drüben tatsächlich sehen, das ist also wie so ein Schulterblatt beim Menschen, so eine blattförmige Knochenstruktur. Die ist in der Mitte einmal gebrochen, hat jetzt so einen bergartigen Grat. Und das weist auch darauf hin, dass dieses Schulterblatt, nachdem es also verletzt wurde, gebrochen war, wieder vom Tier geheilt wurde. Und wenn man jetzt, das haben wir gemacht, das gesamte Skelett 3D scannt, da kann man natürlich nachher auch einen Ausdruck machen und das als Modell wieder zusammensetzen. Das alles haben wir gemacht und dabei entdeckt, dass tatsächlich das Tier also auf der rechten Seite Verletzungen hat, im Bereich der Wirbelsäule Verletzungen hat. Und daraus kann man rekonstruieren, dass dieses Tier im jugendlichen Alter offensichtlich von einer, wie wir denken, sehr großen Fregatte, also einem großen Kriegsschiff, auf der rechten Seite vom Bug getroffen worden ist und ein paar Jahre diese Verletzung auch ausheilen konnte, dann aber den Walfängern zum Opfer gefallen ist. Und auf einem dieser Walfänger war ein Hamburger Zoologe mit an Bord und der hat dafür gesorgt, dass das Skelett des Tieres hierher nach Hamburg gekommen ist. Und man hat dann nur den Schädel aufgebaut, weil man dafür Platz hatte und den Rest der Knochen relativ achtlos für 70, 80 Jahre im Depot verschwinden lassen, bis wir eben letztes Jahr bei der langen Nacht der Museen hier so in einer Aktion alle Präparatoren gebeten haben, alles, was an Walknochen im Keller liegt, hier wieder rauszuholen, auszulegen und dann festgestellt haben, dass wir also ein vollständiges Walskelett haben, das darüber hinaus noch diese eigenartige Geschichte erzählt.
Also diese bedauernswerte Geschichte, diese tragische Geschichte ist 50 Jahre lang, 60 Jahre lang unterschlagen worden.
Das war 1952. Wir wissen das, weil es tatsächlich auch Zeitungsberichte darüber gibt, wie ein Walfänger dann in Cuxhaven ankommt, nach Hamburg fährt. Wir wissen, dass dieses Skelett in Teilen auch fotografiert wurde, als es dann Ende April, Anfang Mai 1952 hier in Hamburg angelandet wurde. Wir spannen also hier in der Ausstellung den Bogen von dem Unfall, den Finny erlitten hat, zu dem Schicksal, harponiert und getötet worden zu sein, zu dem Umgang des Menschen am Beispiel des Walfangs mit der Natur, sodass wir hier also auch eine ganz eigenartige, ja, ein ganz eigenartiges Verhältnis des Menschen zur Natur hat, nämlich dass er von der Natur lebt und diese Bestände eben auch sehr rücksichtslos geplündert hat.
Diese individuelle Geschichte von Finny wie er bei Ihnen im Hause heißt. Diese individuelle Geschichte ist ja jetzt sehr präzise nachgestellt. Es gibt eine Simulation, die zeigt, wie dieses Kriegsschiff den Wal gerammt haben muss. Es tut weh, sich das anzugucken. Er wird zweimal gerammt. Es tut weh, diese Knochenverletzungen zu sehen und dann zu sehen, wie der Zusammenstoß erfolgte. Es gibt ein Foto hier, das zeigt, wie der Walschädel auf einem Bollerwagen, es ist, glaube ich, durch Hamburg gezogen wird. Also Sie erzählen eine individuelle Geschichte extrapolieren von dieser Geschichte auf das Schicksal der Wale, auf den Walfang, der zwar zurückgegangen ist, wie die Tabelle an der Wand zeigt, aber den es natürlich immer noch gibt. Wir denken an Japan und wir denken an Norwegen. Sie selbst sind Evolutionssystematiker und Professor für Biodiversität der Tiere. Das lässt also sowas befürchten wie Stammbäume oder strenge Taxonomien. Was Sie aber in Ihrem Museum präsentieren, ist an diesem Beispiel schon zu sehen, das sind eben nicht Entwicklungsverläufe oder Hierarchien, sondern das sind erzählte Geschichten, Abenteuer, Schicksale. Und zwar Schicksale, die einen wirklich ergreifen können. Warum ist das so? Weil Ihr Publikum die spröde Systematik der Wissenschaft scheut oder weil Sie im Herzen doch irgendwie ein Geschichtenerzähler sind?
Also die Geschichten müssen wir hier eigentlich in Hamburg erzählen. Hamburg ist ganz massiv vom Walfang abhängig gewesen. Viele der Handelskompanien, viele der Aktivitäten, die wir in Hamburg sehen, sind natürlich mit dem Fluss, mit der Nordsee, mit dem Atlantik und damit eben mit all dem Fisch- und Walfang auch verbunden. Es bietet sich also an, in einem Hamburger Naturkundemuseum auch genau diese historische Entwicklung als Geschichte und als in Geschichten zu erzählen. Wir merken bei der Gelegenheit, dass zum Beispiel auch die Walforschung zum Beispiel ganz simple, systematische und andere für die Evolutionsbiologie wichtige Fakten eigentlich vernachlässigt hat. Beim Finnwal zum Beispiel gibt es zwei Verbreitungsgebiete, einmal um den Nordpol, einmal um den Südpol herum. Dazwischen gibt es einen breiten Tropengürtel, in dem es bisher so gut wie gar keine Sichtung gegeben hat. Und sofort schlägt das Herz eines Evolutionssystematikers höher. Der möchte sofort wissen, wie sind denn diese beiden Finnwal-Populationen in der Arktis und in der Antarktis miteinander verwandt? Gibt es da genetischen Austausch? Also schwimmen doch einige Wale vielleicht für die Paarung jenseits und diesseits dieses Tropengürtels? Und das sind so Fragen, die uns in der Evolutionsbiologie interessieren. Wie kommt es zu einem Austausch? Wie entstehen Populationen durch räumliche Trennung auseinander? Und wir haben festgestellt, dass es für den Finnwal gar keine Antworten auf solche Fragen gibt. Und jetzt nehmen Sie den Finnwal als ein sehr bekanntes Tier, was man eben auch durch den Walfang sehr lange ausgeplündert hat. Dann können Sie sich vorstellen, wie das mit den vielen, vielen unbeschriebenen Arten ist, die wir in der Biologie noch entdecken können. Wir leben ja auf einem Planeten, der eigentlich so gut wie unerforscht ist. Ich frage mich immer, warum wir eigentlich Milliarden ausgeben, um zu versuchen, zum Mars zu fliegen, um da historisches Wasser zu entdecken, während wir hier eine Erde, die ja falsch benannt ist, haben, die ein Planet ist mit einer ganz enormen Wassersäule, in dem sich vieles verbirgt, was wir überhaupt noch gar nicht kennen, auch an Land viele, viele Tierarten, die natürlich kleiner sind als diese Finnwale, die wir aber eben noch gar nicht entdeckt und beschrieben haben. Insofern ist für einen Evolutionssystematiker also praktisch hinter jedem Strauch und hinter jedem Baum etwas Neues zu entdecken, vor allen Dingen in der Zoologie. Und das macht für mich natürlich auch den Reiz aus, solche Geschichten, egal ob das jetzt kleine Würmer in der Erde sind, ob das Schmetterlinge sind, ob das Elefanten sind oder Wale, in so einer Ausstellung zu erzählen. Denn das sind faszinierende Geschichten und die gehören erzählt und die müssen eigentlich dem Besucher auch vermittelt werden. Das ist hier die besondere Herausforderung und das, was auch Spaß eigentlich macht an dem Job, den ich hier habe.
Das entspricht also auch Ihren Neigungen und ich erinnere jetzt Sie daran, dass Sie ja nicht nur ein forschender Wissenschaftler sind und ein Hochschullehrer, sondern dass Sie auch ein Wissenschaftsjournalist sind und ein Buchautor. Und ich erinnere an das Buch, das Sie über Darwin und seinen Kontrahenten Wallace geschrieben haben. Abenteuer am Amazonas und am Rio Negro, das klingt nicht ganz genauso wie eine wissenschaftliche Abhandlung und ist es auch nicht, sondern es ist ein Wissenschaftskrimi, wenn man so will. Es ist also eine Form, sich an ein Publikum zu wenden, die anders ist, als wir es von der spröden Naturwissenschaft bisher gewohnt sind.
Also das ist natürlich erstmal etwas, was in jedem von uns steckt. Ich glaube, da unterscheiden sich die Journalisten, die Publizisten gar nicht von den Forschern. Wir sind bestrebt, etwas Neues zu entdecken, sei das eine tolle Geschichte oder ein tolles naturwissenschaftliches Faktum. Und das soll dann auch gebührend erzählt werden. Jetzt ist der Erzählstil eines nüchternen Wissenschaftlers etwas anders als der eines Publizisten. Das schließt sich aber überhaupt gar nicht aus. Da wird immer so eine künstliche Trennung gemacht. Ich glaube, dass es ganz wunderbar ist, aus solchen Fakten der Wissenschaftler diese Geschichten wieder zusammenzusetzen. Und tatsächlich fließt das auch wieder zurück. Es sind sehr häufig solche Wissenschaftspublizisten, die auch dafür sorgen, dass bestimmtes Verständnis von Naturzugängen etwas anders sich darstellt, als wir das vorher hatten. Es war gerade im Fall von Alfred Russel Wallace, das ist dieser Mitentdecker der Evolutionstheorie und Charles Darwin, da sind es die publizistischen Anstrengungen gewesen, die dazu geführt haben, dass wir heute auch in der Wissenschaftsgeschichte, also dem wissenschaftlichen Teil der Evolutionstheorie, dem historischen Teil, dass wir da auch deutlich machen können, dass die Entdeckungsgeschichte dieser Evolutionstheorie viel komplizierter war und längst nicht so, wie wir das in den meisten Lehrbüchern lesen können. Und da haben dann auch die Fachwissenschaftler wieder etwas gelernt von den Publizisten. Und das ist ein ganz spannender Wettlauf zwischen Darwin und Wallace. Und der gehört erzählt. Und das kann man vielleicht als Publizist gut machen. Das sollte man aber auch als Wissenschaftler eigentlich hinbekommen.
Steckt darin auch sowas wie eine Kritik an den Kommunikationsgewohnheiten der Wissenschaft?
Ja, natürlich. Also die Wissenschaftler, die haben auch gerade in Deutschland, aber überhaupt nicht nur in Deutschland, ganz lange ihren Status darüber definiert, dass sie sich möglichst verquer und unverständlich für andere ausgedrückt haben und das galt als besonders wissenschaftlich. Und wer sich so ausgedrückt hat, dass man das verstehen konnte, der, mit dem war immer irgendetwas nicht in Ordnung. Und dieses Vorurteil, das ist vielleicht noch nicht abgebaut, das haben wir heute noch, aber es hat sich glücklicherweise wieder etwas gegeben. Und natürlich sollte der Anspruch sein, Wissenschaft muss vermittelt werden. Wenn ich als Wissenschaftler diesen Anspruch nicht habe und nicht erfülle, dann kann das auch nicht gut sein, weil Wissenschaft ist nichts, was im Elfenbeinturm entsteht und im geheimen Kämmerlein, sondern da muss man auch, das ist eine Bringschuld, die so ein Wissenschaftler hat, schließlich wird er ja von der Allgemeinheit alimentiert. Wir bezahlen über unsere Steuern diese Wissenschaft. Das ist Grundlagenforschung. Das ist eben gerade nichts, womit wir Geld machen können oder was angewandte Forschung ist. Und da gehört es zur Bringschuld der Wissenschaft, diese Geschichten auch so zu erzählen und so aufzuarbeiten, dass man sie wirklich auch als Besucher einer Ausstellung sehen kann. Und wer als Wissenschaftler weiterhin meint, also er könne sich davon freimachen und Wissenschaft sei nur, wenn es möglichst unverständlich ist, der hat ein völlig falsches Berufsbild und sollte lieber etwas anderes machen.
Also wir stehen im Zentrum für Naturkunde, aber der Name soll niemanden erschrecken. Hier werden Geschichten erzählt. Eine Geschichte ist die Geschichte von Finny. Übrigens, wie reagiert das Publikum darauf? Haben Sie mal mit jemandem gesprochen, der diese Knochenbrüche gesehen hat?
Also wir merken tatsächlich, dass das sehr, sehr überraschend ist. Hier liegt nicht der Knochenhaufen einer Tierart oder eines Tieres, sondern dieses individuelle Tier erzählt eine ganz eigene Lebensgeschichte genau dieses Individuums, das da irgendein Schicksal erlitten hat. Im Falle von Finny ist das besonders markant. Der ist angefahren worden, dann ist er harponiert, getötet worden und die Besucher merken, dass Naturgeschichte über diese Lebewesen natürlich lebt, dass das nichts Abstraktes ist, egal wie kompliziert das im Detail sein muss, sondern dass das Lebewesen um uns herum sind. Und dass wir mit Ihnen zusammen, mit den Zuschauern und den Besuchern zusammen verstehen wollen, wie kommt es zu solcher Größe eines Bartenwals? Was bringt das mit sich? Wie lebt der? Wie schwimmt der? Wie kann er sowas überleben? Wie gehen wir damit überhaupt um?
Um zu demonstrieren, wie großzügig die Systematik hier ist, wir drehen uns auf dem Absatz um und landen vom Nordmeer oder vom Südpolarmeer direkt in den Savannen Afrikas, in einem Tableau, in dem Nashornköpfe von der Wand hängen, ein Elefantenkopf mit Stoßzähnen und erhobenem Rüssel, ein komplettes Nashorn, ein Leopard. Als Überschrift steht darüber Big Five und ein Foto von Ernest Hemingway. Es geht um Safari, um tolle Kerle, die mit großkalibrigen Flinten zeigen mussten, was sie für tolle Typen sind. Was bedeutet Big Five, die großen fünf?
Also Ernest Hemingway steht deswegen hier symbolisch, aber solche Schriftsteller haben diese Zeit in Ostafrika vor allen Dingen romantisiert. Sie haben sie auch für die damalige Zeit realistisch beschrieben und dazu zählte auch die Großwildjagd. Das war also eine Betätigung von reichen Europäern eben gerade in Afrika und die Big Five, das sind eben diese großen fünf Säugetiere, die man so à la Hemingway vor die Flinte bekommen musste, um so als großer Großwildjägerheld zu gelten. Das ist der Leopard und der Löwe, der Elefant, das Nashorn und der Büffel, der Kaffernbüffel. Die haben wir hier tatsächlich auch ganz absichtsvoll als Trophäe präsentiert, also als Kopfpräparat, nicht als ganzes Tier, mit Ausnahme des sehr schönen Leoparden, weil das eben diese Trophäen auch genau diese Art und Weise war. Man hat sie geschossen und dann als Trophäe in den Keller gehängt, meistens noch mit einer Kellerbar, wie das damals vielleicht üblich war. Und das zeigt und spiegelt eigentlich einen Umgang und ein Verständnis unserer Natur. Es gab also auf der einen Seite den industriellen Walfang, den man betrieben hat, auf der anderen Seite diese Großwildjagd und vieles, was wir über die Natur meinten, verstanden zu haben, haben wir durch diese Brille der Jäger und der Jagd gesehen. Und das ist ein ganz eigenes und auch ganz eigenartiges, nicht immer ganz richtiges Verständnis der Natur aus unserer heutigen Perspektive jedenfalls. Und das setzt sich heute auf ganz brutale Art und Weise in der Wilderei fort. Inzwischen werden für Elfenbein, für Nashorn vor allen Dingen aber Preise gezahlt auf dem Schwarzmarkt, die weit über den Kilopreisen für die üblichen Drogen liegen. Und das führt zu einer Kriminalität nicht nur in den Herkunftsländern, sondern inzwischen werden also Tiere in Zoos nächtens geschossen, um ihnen die Nashörner abzusägen. Und auch das Zoologische Museum hier in Hamburg ist 2011 bestohlen worden. Da sind also Original-Nashörner aus der Vitrine gestohlen worden, eben weil sie inzwischen einen so aberwitzig hohen Marktwert bekommen haben, weil man seit ein paar Jahrzehnten, das ist keine traditionelle chinesische Medizin, sondern seit ein paar Jahrzehnten diesen Glauben in China, in anderen Ländern hat, dass also dieses Nashorn eine besondere Wirkung haben könnte. Die Wirkung ist, das wissen wir inzwischen, genauso intensiv, wie wenn sie ihre Fingernägel abkauen. So ein Nashorn Horn wird nämlich aus Keratinfasern aufgebaut. Das ist dasselbe Material, aus dem ihre Fingernägel bestehen. Und leider durch den aufkommenden Mittelstand in China gilt also der Besitz pulverisierten Nashorns als besonders vermögend und wohlhabend und einflussreich. Und dieser Irrglaube führt dazu, dass einige der Bestände, gerade auch der asiatischen Nashörner, inzwischen auf Stückzahlen zwischen 30 und 40, im Fall des Java-Nashorns zum Beispiel, geschrumpft sind. Und wir können kaum die Hoffnung hegen, dass sie in ihrem natürlichen Lebensraum überleben werden. Und darauf wollen wir hier genauso wie auf den Walfang aufmerksam machen, also auf unsere auch sich verändernde Perspektive auf die Natur und wie wir mit der Natur umgehen. Und wenn Sie einen Naturforscher heute fragen und gönnen ihm einige Sekunden der Überlegung, was denn der singulär entscheidende Faktor für Veränderung in der Natur heute ist, also denken Sie an Naturschutzgebiete, denken Sie an Landwirtschaft, denken Sie an Ressourcenverbrauch oder was immer Sie nehmen, dann wird er sehr, sehr schnell Ihnen sagen, es ist der Mensch selber. Wir waren am 1. Januar 2017 auf der Erde mehr als 7,4 Milliarden Menschen und die Prognosen sind, dass wir am Ende dieses Jahrhunderts möglicherweise mehr als 11 Milliarden Menschen sein werden. Das führt und hat Konsequenzen, die wir bedenken müssen, wenn wir uns mit Natur beschäftigen. Und ich bin Artenforscher, mich interessiert Biodiversität, also die Vielfalt von Arten. Und wir beobachten einen dramatischen Rückgang der Arten. Und wir wollten eben diesen Zusammenhang augenfällig machen, dass wir und unsere Population, die stetig dramatisch zunimmt, ein mindestens so entscheidender Faktor in der Natur ist, wie wir das jetzt in den letzten Jahren gelernt haben über das Klima. Und ich glaube, durch die Klimadebatte wird ein bisschen vergessen, dass es da noch ganz andere Probleme gibt. Und das für uns sichtbar größte Problem ist das Artensterben.
Wir sind ein paar Schritte weitergegangen inzwischen. Wir stehen mitten auf der Bühne. aber nicht mehr in einem Tableau, das sorgsam angerichtet ist aus Trophäen oder aus Schädelknochen eines Wals, sondern stehen vor einer ziemlich schlichten Glasvitrine und bekommen plötzlich das Gefühl, dass wir selber jetzt in der Mitte der Ausstellung stehen. Wir sind jetzt das Ausstellungsobjekt und die Glasvitrine liefert uns nur ein paar Belege. Ich sehe darin solche profanen Dinge wie leere Bierdosen oder Plastikmüll oder PET-Flaschen und eine ganze Reihe von Tabellen. Alles dokumentiert unseren Einfluss auf die Schöpfung. Wir erleben die Überfischung der Meere, die Massentierhaltung, die Vernichtung des Regenwalds, die CO2-Belastung der Atmosphäre, die Polschmelze, die Klimakatastrophe. Also lauter schreckliche Entwicklungen, die nicht nur auf uns zukommen, sondern in denen wir mittendrin stehen. Wie gesagt, sie wirken einigermaßen entspannt. Dabei wissen Sie es wahrscheinlich besser als fast jeder andere. Haben Sie Kinder? Was erzählen Sie denen?
Also das ist möglicherweise tatsächlich ein Teil der persönlichen Motivation, sich auch mit solchen Fragen zu beschäftigen. Wenn Sie Kinder haben, dann fällt Ihnen auf, dass Sie zum Beispiel Kinderbücher vorlesen, in dem die Giraffe, der Löwe, der Tiger eine ganz große Rolle spielen. Und als ich meinen Kindern, die jetzt ein paar Jahre alt sind, dann merkt man, dass man von Tieren berichtet, so wie unsere Eltern uns von Tieren berichtet haben. Gleichzeitig weiß ich als Naturforscher, dass bestimmte dieser Tierpopulationen in Freiheit nicht mehr überleben werden. Da taucht die Frage auf, was werden denn meine Kinder ihren Kindern vorlesen? Und die Konsequenz wird sein, dass sie das möglicherweise solche Kinderbücher nicht mehr vorlesen werden, es sei denn, sie haben dieselbe Qualität wie von Dinosauriern, die ja bekanntlich ausgestorben sind. Das ist also besorgniserregend, was wir um uns herum beobachten. Das sind aber auch Beobachtungen, die Sie machen, wenn Sie an Ihre eigene Kindheit oder Jugend denken. Dann sind wir, ich zumindest, bin ich in einem Wagen gefahren, da musste mein Vater nach ein, zwei Stunden Autofahren die Windschutzscheibe, da musste nicht nur den Wagen auftanken, sondern da musste auch die Windschutzscheibe sauber machen, wenn man im Sommer gefahren ist, weil da natürlicherweise ein Haufen Insekten dran klebten. Natürlich finden wir das angenehm. Wir können heute von Hamburg nach Berlin fahren, 2,5 Stunden unterwegs sein und durch Natur, wie Sie denken, gefahren sein. Und Sie werden feststellen, dass egal wie viel Ackerflächen Sie da auf der Autobahn durchquert haben, Sie eigentlich kaum noch Insekten auf der Windschutzscheibe haben. Vor 20, 30 Jahren war das erheblich anders. Und das registrieren wir, wenn man darüber spricht, dann stellt man fest, ja, es gibt eigentlich diese Insekten nicht mehr.
Die Rückseite der Medaille sind die Bienen.
Ja, die Rückseite der Medaille ist, dass wir 80% der Insektenbestände möglicherweise eingebüßt haben, eben gerade durch unsere industrialisierte Landwirtschaft, haben das aber eigentlich sehr lange gar nicht beobachtet und gar nicht beachtet. Und inzwischen gehen auch Ackervögelbestände in dramatischem Ausmaß zurück. Wir haben etwa 300 Millionen Ackervögel weniger als noch 1980 nach Schätzungen und Hochrechnungen. Und wir haben auch weniger Wildbienen. Und das hat dramatische Auswirkungen für alle die unter uns, die gerne Tomaten essen. Meine Kinder zum Beispiel essen sehr gerne Tomaten. Denen erkläre ich, warum sie keine Angst vor Hummeln haben müssen und dass Hummeln etwas ganz Tolles sind. Und deswegen lassen wir den Rasen so lange wachsen, bis die Pusteblumen und der Klee und alles mögliche andere da blüht, damit sich die Hummeln, das sind Wildbienen, ernähren können. Wir haben hier nicht nur in Hamburg und in unserer Umgebung, in unserer ja inzwischen kulturell völlig überformten Umwelt für Einflüsse gesorgt. Egal, was wir tun, da können Sie das Autofahren nehmen, da können Sie die Behandlung von Ihrem Garten nehmen, Ihre Einrichtung Ihres Gartens nehmen. Egal, was es ist, Sie merken, dass Sie eigentlich von schädlichen Auswirkungen für die Natur sind. Bei den Wildbienen ist der Zusammenhang deutlich. Wenn wir Gifte spritzen, wenn wir die Wildpflanzen, die Wildblumen abschaffen und immer mehr zurückdrängen, dann werden die Bestände der Insekten, in diesem Fall der Wildbienen, zurückgehen. Dann fehlen uns die Bestäuberdienste, die Hummeln und andere Wildbienen und die Honigbiene anbieten. Und dann hat das dramatische Auswirkungen zum Beispiel für die Zusammensetzung des Gemüsestandes an ihrem Wochenmarkt. Und das können wir natürlich auch so lokal wie wir das bei den Wildbienen sehen, das können wir auch global sehen über zum Beispiel die weiterhin ungebrochene Zerstörung der Regenwälder oder über die Überfischung der Meere. Da können Sie auch wieder das Wochenmarkt-Tableau Ihrer Fische nehmen. Auch das präsentieren wir hier in dieser Vitrine andeutungsweise. Und Sie können in den Supermarkt gehen und mit all dem, was Sie kaufen, machen Sie es eigentlich falsch, weil egal, was Sie kaufen, vom Shampoo bis zu Nutella, haben Sie Produkte gekauft, die in den Tropen dazu führen, dass Regenwälder gefällt werden und Ölpalmenplantagen, die da eigentlich gar nicht hingehören, angelegt werden. Und das führt zu einem Verlust von Biodiversität. Und das macht mich als jemand, der Biodiversitätsforscher und Evolutionsbiologe ist, natürlich sehr traurig und sehr stutzig. Und ich denke, das ist die Mission und die Aufgabe, der Bildungsauftrag auch einer Universität, an der wir sind, aber eben auch solch eines Naturkundemuseums, das den Besuchern vor Augen zu führen. Allerdings sehen wir uns da in einer Rolle, ähnlich wie das ein Meteorologe oder Klimaforscher macht. Unsere Aufgabe ist zu zeigen, dass es wärmer wird, dass wir damit das Klima verändern. Das erforschen wir hinter den Kulissen. Das zeigen wir vor den Kulissen in so einem Schaufenster Naturkundemuseum im übertragenen Sinne. Also wir zeigen die Bestände nebenab. So hängt das zusammen. Dafür ist eine Wildbiene zuständig und nützlich. Und dann erwarten wir und hoffen wir eigentlich, dass diese Gedankenexplosion im Kopf des Besuchers zündet, wenn er nach Hause geht und merkt, ich bin ja dafür verantwortlich.
Nun ist es eine Begleiterscheinung der Evolution, dass Arten entstehen und dass Arten aussterben. Hat es immer gegeben. Das ist jetzt aber eine andere Dimension, die wir erleben.
Wir haben in der Erdgeschichte gute Hinweise darauf, dass es mindestens 5 solcher katastrophalen Ereignisse des Massenaussterbens gegeben hat. Wir glauben, dass es jetzt ein 6. Massensterben ist, mit der besonderen Qualität, dass es vom Menschen in kürzester Zeit und in erheblicher Dimension verursacht wird. Ich mache mir insofern letztendlich nicht über die Evolution Sorgen oder dass es Tierarten gibt, die das alles überleben werden, sondern ich mache mir eigentlich Sorgen um den Menschen, denn wir hängen ganz eng vernetzt mit all diesen ganzen Arten zusammen. Wir sind in erheblichem Maße davon abhängig. Wir machen uns das aber nicht mehr bewusst und das möglicherweise könnte der größte Fehler sein und dass wir uns von der Natur eben nicht loskoppeln können. Dass wir aber so tun, als ob wir in einer Kunstwelt leben, die völlig ohne Ressourcen, die die Natur bereitstellt, existieren könnte. Wir sind aber sehr wohl von Wasser und Wäldern und Luft und den Rohstoffen, die die Natur bereitet, abhängig. Und wenn wir uns das nicht bald sehr viel dramatischer bewusst machen als jetzt, dann fürchte ich, wird dieses 6. Massensterben vor allen Dingen eben auch eins sein, das beim Homo sapiens in drastischer Art und Weise ein Signal hinterlässt.
Herr Professor Glaubrecht, es gehört zur guten Sitte dieser Sendung, dass jeder Gast oder auch jemand, bei dem wir zu Gast sind, sich ein Stück Musik aussucht. Manchmal nur so, manchmal ist es eine Musik, mit der eine Geschichte zusammenhängt. Was haben Sie sich ausgesucht und warum haben Sie es ausgesucht?
Es ist das Stück Where the Streets Have No Names von der irischen Popgruppe U2. Es ist ein bisschen für mich persönlich aus dem Kontext dieser Band heraus. Das Ganze wurde ja dann in Kalifornien als Video aufgenommen. Aber für uns war das, für meine Frau und mich, es wurde dann meine Frau, war das damals eine der wenigen CDs, die wir dabei hatten, weil wir 4 oder 5 Wochen allein in Australien in einem Geländewagen unterwegs waren. Und als wir den übernommen haben, haben wir festgestellt, dass der gar keinen Tape-Recorder oder überhaupt gar kein Tape-Gerät hatte. Wir konnten unsere mitgebrachten Musikkassetten gar nicht abspielen. Der war schon ganz modern. Der hatte schon einen CD-Player. Und dann sind wir an der letzten Station, bevor wir ins Outback gefahren sind, noch schnell in einen Supermarkt. Und in der Schnelle haben wir 3, 4 CDs gegriffen. Durch Zufall war es U2, Joshua Tree. Und das haben wir dann 4 oder 5 Wochen lang ununterbrochen gehört. Und es passte ganz wunderbar, weil die Titelzeile Where the Streets Have No Name genau dazu passt, wenn sie durch das Outback fahren und dann nur noch roter Lateritboden ist und natürlich nirgendwo eine Straße irgendwie benannt ist. Und wir haben uns aber sehr wohl da in dieser unbenannten Region der Natur in Australien gefühlt.
Where the Streets Have No Name von der Band U2 aus dem Album The Joshua Tree von 1987. Da waren sie 25 und wie sie sagten, auf Tour durch Australien, wo die Straßen keinen Namen haben. Die Frage liegt nahe, wo wollten sie hin mit 25? Was waren sie für einer und welche Art von Käfern oder Schmetterlingen hat sie interessiert?
Also ich habe insofern damals noch nichts mit Käfern und Schmetterlingen zu tun gehabt. Jeder Biologe, wenn er in seine Biografie guckt, kommt eigentlich über unterschiedliche Einfallrouten zur Biologie, zu seiner Tiergruppe. Bei mir ist das über Umwege eigentlich passiert. Ich habe also während der Schulzeit eigentlich die Vogelkunde, die Ornithologie im Visier gehabt, war ganz begeisterter Vogelkundler und habe mich sehr lange auch schon während der Abiturzeit für ein Jugendforschprojekt mit dem Territorialverhalten von Mäusebussarden beschäftigt. Ich wollte Verhaltensforscher werden und fand das ganz toll, also die Verhaltensweisen von Tieren zu untersuchen. Ich habe dann angefangen, mich mit dem Territorialverhalten, also wie groß sind die Reviere, was fressen die, sind die abhängig von Mäusezyklen, zu beschäftigen. Und das hat eigentlich sehr früh mein Interesse an Biologie und an der Vogelkunde geweckt. Während des Studiums habe ich zwar weiterhin mich mit Dialekten von Goldammern, das ist ein heimischer Ackervogel, beschäftigt, also auch eine weitere ornithologische Betätigung. Bin aber durch das Studium schon in den ersten ein, zwei Semestern eigentlich auf die Evolutionsbiologie, auf die Systematik aufmerksam geworden, die mir einen viel weiteren Rahmen eigentlich aufgemacht hat. Und das ging dann zum Ende des Studiums eigentlich eher darum, eine Tiergruppe zu finden, an der man auf der einen Seite Neues entdecken kann. Das können Sie bei Vögeln, was die Systematik, also die Verwandtschaftsforschung angeht, kaum noch. Wir wissen heute von über 10.000 Vogelarten. Da gibt es kaum noch Neuentdeckungen, egal wo sie auf der Welt sind, weil das zu den wahrscheinlich am besten erforschten Tiergruppen zählt. Während es ganz, ganz viele Tiergruppen gibt, und das sind sowohl die Schmetterlinge als auch die Schnecken, also viele Insekten, viele dieser Weichtiere, die noch überhaupt nicht erforscht sind, und das weckt natürlich die Neugier und das Interesse eines Naturforschers, der solche Arten beschreiben möchte, der Artenvielfalt untersuchen möchte. Und mich haben dann auch schon Fragen, die Darwin umgetrieben hat, interessiert, wie simple Fragen, wie entstehen eigentlich diese Arten? Und das kann man an Elefanten oder Schmetterlingen oder Schnecken untersuchen. Elefanten machen logistische Probleme. Die kann man in großer Stückzahl nur schwer sammeln. Passen schlecht unter das Mikroskop. Auch die hierher zu bekommen und zu untersuchen, ist alles sehr schwer. Und es ist dann auch durch die akademischen Lehrer und durch die Beschäftigung eine sehr bewusste Wahl gewesen, sich als Steckenpferd tropische Süßwasserschnecken auszusuchen. Die machen nämlich etwas, was wir von den Darwin-Finken auf Galapagos kennen. Die haben sich in so einer Art Radiation aus einem Ursprung heraus sehr schnell in so einen Artenfächer aufgegliedert und haben die einzelnen Inseln besiedelt. Und so etwas machen Süßwasserschnecken. Nur da ist es eben kaum erforscht, auch in verschiedenen tropischen Seen in Ostafrika, in Südostasien oder in den Flüssen von Australien. Und ich habe mir am Ende des Studiums, während der Diplomarbeit, dann der Doktorarbeit, sehr gezielt solche Modellorganismen gesucht. Das waren eben solche Süßwasserschnecken und habe sie dann in dieser Zeit systematisch in den Seen Ostafrikas, in den Seen von Sulawesi in Südostasien und dann als nächstes Forschungsprojekt in den Flüssen von Australien untersucht und da dann eben auch diese mehrere solcher langen Expeditionen gemacht, wo man froh war, wenn man wenigstens gelegentlich ein bisschen Musik während der Fahrten gehört hat.
Also Sie entsprechen ja genau dem Stereotyp eines Naturforschers mit dem Kescher in der Hand durch die Sümpfe von Sulawesi.
Wobei wir tatsächlich also mit dem Kescher nicht so viel ausrichten können. Wir hatten dann, und das ist die andere Facette dieser ja so scheinbar idyllischen Forscherbetätigung, Sie müssen mit einem einem erheblichen Aufwand an Tauchausrüstung, Kompressor, Tauchflaschen und anderes. Also anreisen, dann auch diese abgelegenen Seen erreichen, das ist dann der anstrengende Teil. Aber die Seen damals zumindest, wir haben 1999 angefangen, die für 10 Jahre sehr intensiv zu erforschen. In den Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre war das noch sehr idyllische Seen. Wir reden hier über 50 Meter Sichtweite unter Wasser, 27 Grad Wassertemperatur, also allerbeste.
Das ist wie Urlaub.
Das klingt wie Urlaub, aber wenn Sie dann also mit einem Artenschwarm von 50 bis 70 Arten zu tun haben, dann artet das eben auch in richtig in Forschungsarbeit aus.
Wir sind inzwischen umgezogen. Sie hören den Talk auf NDR Info. Wir sind heute zu Gast bei Matthias Glaubrecht, Evolutionssystematiker und Professor für Biodiversität der Tiere an der Universität Hamburg. Und wir haben die kleine musikalische Pause genutzt, um uns aus dem Museum im Erdgeschoss in eines der Magazine zu begeben. Es ist ein abgeschlossener Raum, Neonröhren unter der Decke, eng vollgestellt mit Schubladenschränken, die zum Teil bis unter die Decke reichen. Herr Professor Glaubrecht, in allem Respekt, aber es riecht nicht gut hier.
Also was man hier riecht, das kennt man vielleicht so ein bisschen aus dem Kleiderschrank der Großmutter, die den vielleicht noch mit allzu vielen Mottenkugeln belegt hat. Das ist Naphthalin, das ist dasselbe Gift. Wir wollen in solchen Insektensammlungen, wir sind hier in einem Teil der Schmetterlingssammlung mit aufgespießten, also konservierten, präparierten Schmetterlingen. Wir wollen verhindern, dass die durch Schädlingsbefall irgendwie zu Schaden kommen. Und es gibt Insekten, den Museumskäfer zum Beispiel, die diese Insektensammlung und die darin verstauten Insekten zum Fressen gern haben. Und da hilft nichts anderes als verschlossene Kästen. Die haben also so einen Glasdeckel, wo die hoffentlich nicht reinkommen. Und auch tatsächlich Gift, das ausgelegt wird. Und das riecht eben dann so ein bisschen wie Mottenkugeln. Für uns ist das also ein sehr beruhigender Geruch. Weil immer wenn Sie diese Sammlung und diese Mottenkugelgeruch haben, dann wissen Sie, Ihre Sammlung sollte es eigentlich gut gehen. Wir beobachten das aber auch tatsächlich über Temperatur und vieles andere, weil die konservatorischen Bedingungen für so eine große Sammlung ganz wichtig sind. Die Sammlungen sind unsere Schätze, das ist unsere Forschungsinfrastruktur. Die wollen wir natürlich tunlichst erhalten, weil hier wirklich auch reihenweise ungehobene Schätze noch lagern.
In anderen Räumen riecht es anders. Da stehen zum Beispiel Tausende von Gläsern mit Reptilien und Echsen und Schlangen und allem in Alkohol. Das schenken wir uns für den Moment.
Die Sammlungen in einem Naturkundemuseum sind tatsächlich unterschiedlicher Natur, aber generell können wir zwei große Teile unterscheiden. Das sind einmal die, die so nach Alkohol riechen. Da werden Fische, Reptilien und viele andere Tiere in Alkohol eingelegt. Alkohol, genau genommen vergällter Ethanol, ist immer noch das beste Konservierungsmittel, was wir uns vorstellen können. Es erhält die Tiere. Und diese Alkoholsammlung hier in Hamburg zum Beispiel war ausgelagert. Deswegen hat sie die Bombardierung Hamburgs 1943 auch überlebt, auch die Zerstörung des Museums, weil sie in stillgelegte U-Bahn-Schächte geschafft worden ist, in einer Nacht- und Nebelaktion buchstäblich in letzter Sekunde noch ausgelagert wurde, damit gerettet wurde. Und das ist ein Teil des Bestandes dieser 10 Millionen Sammlungsobjekte, die wir hier in Hamburg im Zoologischen Museum heute wieder haben. Das ist das dritt- oder viertgrößte Museum Deutschlands, die zoologischen Sammlungen, und ein nicht unerheblicher Teil ist nach dem Krieg auch wieder aufgebaut worden. Zum Beispiel die Schmetterlingssammlung, in der wir hier stehen. Diese Schmetterlinge waren als Trockensammlung leider damals 1943 verbrannt. Man hat große Anstrengungen unternommen und es ist den Hobbysammlern zu verdanken, dass in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg diese Sammlungsbestände wieder aufgebaut worden sind. Und häufig haben wir auch solche Aufzeichnungen bekommen. Selbst wenn also jetzt die Bestände vernichtet sind, dann hat man häufig noch Aufzeichnungen, mit denen man rekonstruieren kann, welche Schmetterlinge gab es zum Beispiel in den 20er Jahren in der Region, die heute der Stadtpark ist. Wir können heute dahin gehen und können Schmetterlinge sammeln und können dann eine Veränderung in der Fauna über die letzten fast 100 Jahre rekonstruieren. Also solche Sammlungen, das haben wir inzwischen verstanden, das sind keine toten Sammlungen, obwohl es ja eine Sammlung toter Tiere ist, aber es sind insofern keine toten Sammlungen, weil wir sie zum Sprechen bringen können, weil sie selber auch eine Geschichte erzählen. Wir müssen eben nur die richtigen Fragen an diese Sammlung stellen. Und das Besondere in Hamburg ist, dass eben gerade weil so viel vernichtet wurde, auch ganz besonders durch die Forschergemeinde dann wieder aktiv gesammelt worden ist. Wir können aus diesen Materialien, sei das jetzt Knochen oder Flügel von Schmetterlingen, können wir heute eine Vielzahl von Informationen ableiten, also die Umweltgeschichte der Tiere rekonstruieren.
Wir sind jetzt nicht in einen Raum gezogen, in dem es komisch riecht, ohne dass wir nicht eine Schublade aufmachen und mal schauen, was Sie hier tatsächlich gesammelt haben. Meine Frage ist, können wir mal eine Schublade aufziehen?
Also wenn wir zum Beispiel diese hier aufziehen, das ist eine Schublade, die hat also einen Glasdeckel und unter dem Glasdeckel in dem Styropor aufgesteckt finden sich große Schmetterlinge. Das sind zum Beispiel Schmetterlinge, die jetzt eine ganz besondere Bedeutung insofern haben. Erstmal sehen die total toll aus. Die sind fast
handgroß.
Sie sind irisierend grün und schwarz mit einem gelben Hinterkörper. Das Tier hat einen langen Fühler und ist mit so einer Nadel auf dem Untergrund festgesteckt. Und die erzählen insofern eine ganz bedeutende Geschichte.
Vier Paare in dieser Schublade, die sich unwesentlich unterscheiden.
Und wenn man genau hinguckt, dann tun sie das in viel erheblicherem Maße, als man vielleicht so denkt. Wir haben einmal hier zum Beispiel auf dem Hinterflügel, dieser Schmetterling hat zwei Vorderflügel, zwei Hinterflügel, die so übereinander liegen. Und auf dem Hinterflügel hier des oberen sehen wir zwei dunkle schwarze Flecken, sogenannte Augenflecken. Wir sehen bei dem nächsten Paar, dass es drei Augenflecken sind und beim nächsten vier, als ob die Natur hier Mathematik betrieben hätte. Und dieses Beispiel ist insofern für mich ein ganz wichtiges Beispiel. Das sind Ornithoptera, sogenannte Vogelschwingenfalter. Das sind tagaktive Schmetterlinge aus den Tropen. Genau genommen kommen sie im malaiischen Archipel in der Inselwelt zwischen Asien, dem asiatischen Festland und Australien vor. Und wir wissen heute, weil das ein Forscher sehr genau beschrieben hat, dass sie sämtlich von einer Insel stammen, aber jeder von einer anderen. Dazu gibt es Kartenmaterial, das wir heute daneben legen können. Und so wissen wir, dass zum Beispiel der mit den vier Punkten schon einem früheren Systematiker bekannt war. Das ist also ein nach Linnaeus benannter Ornithoptera Priamus. Der hat vier Augenflecken und kommt nur auf der kleinen Insel Ambon mitten in den Molukken, in den Gewürzinseln zwischen Neuguinea und Sulawesi vor. Und den anderen, den wir sehen, der zwei Punkte hat, das ist ein Tier, das es nur auf Neuguinea gibt. Und dann entdeckt dieser Forscher, so wissen wir heute, das war Alfred Russel Wallace, auf einer von ihm besuchten Insel, nämlich der Aru-Insel vor Australien, dass dieser Vogelschwingenfalter, der sonst vier oder zwei Flecken hat, dass der nur auf Aru, der dort vorkommt, drei hat. Und das zeigt uns die geografische Variabilität dieser Tiere. Diese Sammlungen dienen dazu, dass wir überhaupt solche Muster erkennen können. Denn die Natur spielt hier sozusagen mit Varianten. Und das hat damals Alfred Russel Wallace auf die Fährte der Evolution gesetzt. Es war erstmal das Phänomen oder die Erkenntnis, die verblüffende Erkenntnis, dass in sehr engen geografischen Räumen von einer Insel zur nächsten die Tiere immer wieder etwas anders aussehen. Und man hat sich natürlich vor dem Hintergrund der Schöpfungstheorie gedacht, was hat den lieben Gott eigentlich dazu getrieben, hier in so derartigem Maße zu experimentieren? Also immer wieder mal andere Muster auszuprobieren. Und man hat dann durch eine Vielzahl dieser Beispiele erkannt, dass das ein ganz übliches Phänomen ist, dass die Tiere etwas anbieten, was wir eben Variation nennen, diese vielen verschiedenen Varianten. Und für Wallace war es ein Schritt weiter, die Frage dann zu beantworten, was passiert eigentlich in der Natur? Wie entstehen eigentlich neue Arten? Und er hat dazu praktisch eins und eins zusammengezählt. Das eine war diese Erkenntnis der Variabilität, der geografischen Varianten, dass sie immer wieder anders aussehen, die Tiere. Und das andere ist die Erkenntnis, dass die Tiere nicht alle überleben, sondern dass es immer welche gibt, die eher überleben als andere. Und das ist das Phänomen, das wir in der Kombination jetzt als natürliche Selektion, die natürliche Auslese kennen. Der Mechanismus,
Survival of the fittest.
Ja, das wurde dann immer so genannt, dass nur der am besten angepasst ist, überlebt. Und genau das ist hier auch das Prinzip. In der Natur wird also so ein Angebot an Vielfalt gemacht und je nach Umweltbedingungen überlebt der eine oder der andere. Das ist vorher auch nicht festgelegt. Je nachdem, wie sich die Umweltbedingungen ändern, ist es für den einen einen günstiger als für den anderen. Er hat mehr Nachkommen. Diese Nachkommen geben diese Merkmale weiter. Und so kommt es zu Anpassungen und zum Überleben eben von einigen Arten und einigen Populationen und anderen eben nicht. Das nennen wir natürliche Auslese. Und das ist der Kernmechanismus der Evolutionsbiologie und der Evolutionstheorie geworden. Und auf die ist Alfred Russel Wallace unabhängig von Darwin eben durch die Beobachtung solcher geografischen Varianten gekommen.
Wir sind schon ein bisschen angekommen bei der Frage nach der Zukunft Ihres Hauses. Als das Foyer eingeweiht wurde, da hielt der Unipräsident Dieter Lenzen eine Rede. Die Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank war dabei. Das ist eigentlich überraschend, so prominente Gäste bei einem doch eher überschaubaren Umbau zu empfangen. Aber alle sprachen von dem großen Projekt, das sie nun gemeinsam in Angriff nehmen wollen, nämlich vom Evolutioneum. Und wenn ich das richtig verstanden habe, soll das sein, so eine Art Elbphilharmonie der Naturwissenschaft. Was soll da geschehen? Wann soll es geschehen? Was wird es kosten? Wo soll es geschehen? Wer wird es bauen? Wer wird es bezahlen? Und wie alt werden Sie sein, wenn Sie die Eröffnungsrede halten?
Also das wird ganz sicher noch zu meinen Lebzeiten sein, so ich eine normale berufliche Karriere noch vor mir habe. Wir wollen und wünschen uns, dass es tatsächlich an einem prominenten Ort, ähnlich wie die Elbphilharmonie in Hamburg, auch errichtet und stehen wird, weil wir natürlich auch Touristen und viele andere Hamburger und andere Besucher aus außerhalb von Hamburg dafür begeistern wollen. Wir wollen in Hamburg dieses Evolutioneum errichten als sozusagen die Fortführung der Tradition des alten Naturhistorischen Museums. Hamburg ist eine der wenigen Metropolen, die einstmals so ein großes naturhistorisches Museum hatte, auch solche Sammlungsbestände heute noch hat, aber sie nicht in adäquater Weise der Forschung und auch den Besuchern zur Verfügung stellen kann. Das ist inzwischen eine Situation, die alle Beteiligten erkannt haben. Das war ein langer Weg. Das war auch nicht immer so einfach, allen Beteiligten zu verdeutlichen, welche große Bedeutung solche Sammlungen haben als Forschungsinfrastruktur. Aber wir sind vor allen Dingen auch daran interessiert, dass wir diese Sammlungen insgesamt zugänglich machen, wenigstens optisch zugänglich machen, sie also auch in eine Ausstellung integrieren. Sie soll also sowohl für die Forschung zugänglich sein, als auch für die Besucher sichtbar werden. Wir wollen auch die Geschichten dieser Sammlungen erzählen. Das wollen wir in einem großen Ausstellungsbetrieb machen und dafür brauchen wir ein neues Gebäude. Und der Vorschlag ist, dass das also zum Beispiel in der Hafen City in der Nähe der Elbphilharmonie als Kultureinrichtung an prominenter Stelle errichtet wird. Das kostet eine Kleinigkeit. Wir reden von Investitionskosten in das Gebäude. Allein für die Unterbringung der Sammlung und der Forschungslabore und Büros werden etwa 50 bis 60 Millionen veranschlagt.
Das war ungefähr das, mit dem auch die Elbphilharmonie angefangen hat, oder?
Wir hatten noch ein bisschen mehr und es ist ja deutlich mehr geworden. Aber wir wollen das versuchen zu vermeiden. Wir wollen auch versuchen, die Fehler der Elbphilharmonie zu vermeiden. Wir sind ja lernfähig. Die geschätzten Kosten bewegen sich insofern im Rahmen, weil das ja kein Hexenwerk ist. Unsere Anforderungen sind klar definiert. Wir brauchen eine adäquate Unterbringung der Sammlung und eine Darstellung in einem Ausstellungsbetrieb. Das ist kein Hexenwerk, da kann man die Zahlen berechnen. Das haben mehrfach Leute gemacht in Machbarkeitsstudien und durch andere Analysen. Und wir wissen deswegen, dass wir über Investitionskosten in der Größenordnung von 110, 120 Millionen Euro reden. Ich glaube, die Zeit ist vorbei, wo wir lediglich Schrankreihen von 1000 Eichhörnchen zeigen wollen, weil das, glaube ich, niemanden wirklich mehr interessiert und tangiert. Wir haben mit der Naturkunde eine Botschaft, die ich für so wichtig halte, dass wir auf jedem Weg versuchen sollten, sie einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.